Das ist interessant, liebe Gemeinde. Ganz am Anfang der Bibel wird uns das Paradies vor Augen gemalt. Der Raum, der von Gott für die Menschen geschaffen wird, dieser Garten Eden und mittendrin der Baum des Lebens. Ein Baum, der nicht nur hübsch aussieht, der nicht nur leckere Früchte liefert, der nicht nur einer ist wie die vielen anderen Bäume, es gibt viele Bäume in diesem Garten, aber einer eben, der besonders ist, weil er das Leben schenkt. Ein Baum des Lebens, der uns zeigt, dass Gott für uns ein Leben geschaffen hat, das wir wählen können. Ein ewiges Leben, ein vollkommenes Leben, ein Leben voller Fülle, das er uns schenken will, von Gott gemacht für uns. Das ist nochmal was anderes als das Leben, das unser Körper so kann. Also in der Geschichte ist ja schon vorher so, dass der Mensch durch den Atem Gottes atmet und dann auch lebt. Aber dieser Baum des Lebens steht trotzdem da, dass er das Leben auch ergreifen kann, dass er das Leben wählen kann. Um dieses Leben geht's da. Also nicht nur um das, dass man atmen kann und überlebt, dass die Lebensfunktionen funktionieren, sondern es geht um dieses Leben, das Gott uns geschaffen hat, das wir wählen können. Dafür ist dieser Baum des Lebens das Zeichen inmitten von diesem Garten Eden. Und dann kommt er eben ganz am Ende von der Bibel nochmal vor, der Baum des Lebens, wo uns das Paradies nochmal vor Augen gestellt wird, dann nicht mehr so als Garten, sondern als Stadt, Jerusalem, wieder mit einem Fluss, der das drängt, der vom Thron Gottes her das Leben kommen lässt und dann wieder mit dem Garten, mit dem Baum. Ihr habt es vielleicht gehört, da hieß es einmal, da waren viele Bäume, die 12-mal Frucht tragen. Das sind die Bäume, die wir hier auf unserem schönen Fenster, wo wir das himmlische Jerusalem ja abgebildet haben. Das ist Offenbarung 22, was wir hier als Bild haben im Fenster. Und da sehen wir die Bäume ja auch, die Bäume des Lebens mit den Früchten. Ihr seht sie da an den verschiedenen Ecken, die vom Fluss gespeist werden. Und dann heißt es eben in Offenbarung 22, ein bisschen später noch, dass die Anrecht haben auf den Baum des Lebens, die Zugang haben zu dieser Stadt. Ist nicht ganz klar, einmal sind es mehrere Bäume, einmal ist ein Baum des Lebens, aber auf jeden Fall kommen die Lebensbäume ganz am Ende auch nochmal vor von der Bibel, in diesem Paradiesbild, das uns der Ausblick sein darf für das, was nach dem Leben hier kommt. Das ist kein Zufall, liebe Gemeinde, dass wir am Anfang und am Ende dieses Bild haben, so wie wir von dem Leben, das Gott uns geschaffen hat. Das Leben, das Gott ursprünglich für uns geschaffen hat, das er für uns gedacht hat, das ewige, vollkommene Leben, das ist auch das, das am Ende steht und das uns geschenkt wird. So wird es auch werden. Unser Leben kommt von Gott und unser Leben soll auf ewig eins sein, das mit ihm verbunden ist. Wir sind eben nicht nur geschaffen für ein paar Jahre hier in dieser Welt. Wenn wir denken, das sei das Leben, wenn wir denken, Leben ist nur so lange, bis man den letzten Atemzug ausgehaucht hat oder bis der Körper den Herausforderungen erliegt, der Schwachheit erliegt, dann ist es eigentlich eine Verkürzung von dem, was eigentlich als Leben gedacht werden soll, was Leben ist. Unser Leben ist mehr als das, was nur der Vergänglichkeit ausgeliefert ist, sondern sowohl Ursprung als auch Ziel von unserem Leben ist, dass wir auf ewig bei Gott sind. Deshalb diese Bilder vom Paradies am Anfang und am Ende, wo alles gut ist, wo wir in Gottes Nähe sind, wo es kein Leid gibt und kein Schmerz und so weiter. Wenn wir jetzt heute aber beieinander sind und eben die Erfahrungen mitbringen aus dem vergangenen Jahr, wo wir Menschen haben gehen lassen müssen, dann ist es vielleicht heute ganz besonders wichtig, dass wir das hören. Wenn wir erlebt haben, wie ein Leben zu Ende geht, dann ist es wichtig, dass wir hören, wie das Leben geschaffen wurde. Gerade dann, wenn wir von uns Nahestehenden erlebt haben, dass die Augen für immer geschlossen haben, dass wir sie haben gehen lassen müssen, auch dass wir um sie trauern, weil sie uns einfach hier fehlen, dann müssen wir diese Botschaft umso wichtiger hören. Unser Leben hier ist vergänglich, es vergeht. Und als die hinterblieben sind, spüren wir die Last des Todes, da spüren wir, dass der Tod trennt, dass er uns Menschen wegnimmt und dass er uns auch auf der Seele liegt, weil es einfach den Tod gibt, den wir eigentlich so gern vermeiden würden. Manche sagen dann so ein bisschen flapsig im Umgang mit dem Tod, naja, der Tod gehört halt einfach zum Leben dazu. Und es stimmt aber nur zur Hälfte. Er gehört zu unserem Leben hier, zu diesem irdischen Leben tatsächlich dazu. Ja, das stimmt, da gehört der Tod dazu. Und es ist ein Teil von diesem irdischen Leben, dass wir irgendwann die Augen zumachen. Aber zu dem Leben, das Gott für uns gedacht hat, das er für uns erschaffen hat, das Leben, das er uns schenken möchte, da gehört der Tod ganz und gar nicht dazu. Ganz im Gegenteil, da hat der Tod überhaupt keinen Platz drin in diesem Leben. Da hat er keine Macht, da hat er keinen Anspruch, da kann er niemanden trennen, da kann er kein Leid bewirken, keinen Schmerz und keine Tränen hervorrufen. Das Leben, das Gott uns schenken will, soll gerade eins sein ohne Tod. Es soll frei sein. Ein Leben ohne Angst, ohne Sorge, ohne Misstrauen. Und weil Gott das so wichtig ist, dass wir dieses Leben haben, dieses unbegrenzte, ewige Leben, deshalb musste er den Baum des Lebens schützen. Ist ja schon interessant in der Geschichte, da sagt Gott, von allen Bäumen dürft ihr essen, außer von diesem einen, dem Baum der Erkenntnis. Und was machen die Menschen? Natürlich essen sie genau von dem. Sie hören auf dieses Gebot nicht, obwohl Gott da ja schon sagt, sobald ihr von diesem Baum esst, müsst ihr des Todes sterben. Also sie haben quasi die Ankündigung schon gehabt. Und trotzdem tun sie es. Der Baum, von dem Gott sie gewarnt hat, von dem essen sie. Der Baum der Erkenntnis. Jetzt wäre es gar nicht mal so arg die Erkenntnis, die da das Problem wäre, wenn man um Gut und Böse weiß. Das ist gar nicht so sehr das Problem. Das Problem ist, dass sie das Vertrauen von Gott missbraucht haben. Er hat sie gewarnt und hat gesagt, ihr müsst eigentlich gar nicht um Gut und Böse wissen. Also um das Böse, da kümmere ich mich als Gott. Das möchte ich euch eigentlich davon verschonen. Vielleicht ein bisschen so, wie wenn Eltern zu ihren Kindern sagen, fass besser nicht in die Steckdose rein. Da passiert Böses, wenn man da reinpasst. Oder da kann ganz schön viel Leid auf dich zukommen. Deshalb tu es bitte nicht. Oder man soll nichts Verdorbenes essen, ja, weil dann Übels auf einen zukommt. Und weil man ihnen das ersparen möchte, man weiß es als Eltern, ja, was da passieren kann, aber weil man es für den anderen nicht möchte, sagt man, lass es bitte bleiben. Der Mensch wollte aber alles erkennen. Er wollte lieber um Gut und Böse Bescheid wissen. Und was er damit auch macht, ist, dass er eigentlich sagt, ich brauche eigentlich Gott nicht. Ich will eigentlich ohne Gott auskommen können. Ich will selber wissen, selber entscheiden. Das Vertrauen auf Gott war nicht groß genug, um auf das zu verzichten, dass man selber so sein will wie Gott. Und so wurden wir dann ja auch. Es ist diese Geschichte, liebe Gemeinde, die wir alle kennen. Und es ist immer wieder wichtig, finde ich, dass wir wissen, diese Geschichte ist nicht nur dazu da, dass wir mit Herr Adam und Frau Eva jemand haben, über die wir uns aufregen können oder denen wir die Schuld zuschieben können und sagen können, wie schlecht die jetzt alles gemacht haben. Es ist eine Geschichte, die uns auch zeigt, wie wir sind. Denn die Frage, ob wir Gott vertrauen und ob wir dann das, was er uns auch ersparen möchte, was er von uns abhalten möchte, auch wirklich bleiben lassen, die stellt sich uns ja genauso, ob wir dieses Vertrauen haben. Und wenn man heute in die Welt blickt, sehen wir aber oft auch Menschen, die fasziniert sind von der Erkenntnis, von dem Drang, alles wissen zu können, immer mehr wissen zu müssen und auch von Gott unabhängig zu sein zu wollen. Möglichst ohne ihn leben können, alles wissen, alles selber im Griff haben, alles, was irgendwie machbar ist, wird dann auch gemacht, selbst wenn man eigentlich weiß, es ist wahrscheinlich gar nicht gut, wenn man es macht. Trotzdem tut man es. Dort, wo Menschen wie Gott sein wollen, dort, wo sie sich an seine Stelle setzen und ihn ablehnen, da entsteht meistens nichts Gutes. Im Grunde haben sich ja Adam und Eva in der Paradiesgeschichte durch das Essen von dem verbotenen Baum ja auch erstmal gar nichts Schlechtes getan. Ja? Sie haben sich nicht mal den Magen verdorben, sogar die Frucht war irgendwie gut. Jedenfalls wird da nichts davon erzählt, dass sie dann hinterher Krämpfe gehabt haben oder sowas, gar nicht. Was sie verdorben haben, war das Verhältnis zu Gott. Weil sie eben ihn nicht brauchten, sein Wort nicht hören wollten, das Vertrauen auf ihn nicht setzen wollten. Das ist das, was bleibt. Auch mit der Erkenntnis von Gut und Böse bleibt dieses Verhältnis, das nicht mehr in Ordnung ist. Und wenn das jetzt das Leben wäre, das auf ewig Bestand hätte, dann wäre es genau nicht das, was Gott uns gedacht hätte, das Leben, das er uns schenken möchte. Wenn sie jetzt vom Baum des Lebens auch noch gegessen hätte, dann wäre auf ewig das Leben so, getrennt von Gott, im Misstrauen zu ihm. Das will Gott auf gar keinen Fall. Und deshalb muss er den Baum des Lebens schützen, bewahren, weil er das Leben, das ewige Leben bewahren will. Der Baum des Lebens muss geschützt werden, dass das ewige Leben nicht ein falsches, ein ewiges Leben mit Leid wird. Deshalb braucht es eine Grenze. Und liebe Gemeinde, vielleicht hört sich das jetzt heute komisch an, aber ich glaube, es ist wichtig, das muss vielleicht auch mal uns so anhören. Es muss einen Tod in diesem Leben geben, damit nicht unbegrenzt, nicht auf ewig das Böse und Schwere auf uns Zugriff hat. Also dieses Leben, wo wir selber die Erkenntnis haben wollen und wo wir selber der Herr sein wollen, muss begrenzt sein, damit wir danach das Ewige bekommen können. Das Leben, wo man Gott misstraut und wo man ihn in Frage stellt, muss eine Grenze haben, damit nachher das Ewige, wo man ganz bei ihm in der Nähe sein kann, nicht verloren geht. Deshalb braucht es auch das Sterben in diesem Leben. Erstaunlicherweise kann man heutzutage auch mit dem Tod ganz unterschiedlich umgehen. Und da gibt es auch wirklich erstaunliche Methoden, wo Menschen versuchen, mit dem Tod klarzukommen. Manche meinen sogar, dass sie mit dem Tod besser klarkommen könnten oder auch ohne Gott mit dem Tod klarkommen können. Es gibt da heute ein richtiges Geschäft damit. Also die ganzen Kryonikfirmen, habt ihr vielleicht schon mal gehört, die anbieten, dass man sich einfrieren lassen kann und dann irgendwann, wenn man hoffentlich vielleicht soweit ist, dass man technisch den Körper so reproduzieren kann, dass er nicht mehr vergänglich ist, dann taut man sich wieder auf und hat dann so eine Art ewiges Leben. Also die Verlängerung von dem. Das ist eine Hoffnung, wo heutzutage echt viel Geld mitgemacht wird, wo viele ihr Hab und Gut draufsetzen. Wer sich einfrieren lässt, finde ich manchmal auch noch schwierig, dass man dann gar kein Grab hat, keinen Ort hat für andere, wo man hingehen kann. Aber das ist wohl heutzutage eine Methode, mit dem Tod umzugehen. Oder in unserer Zeit eigentlich noch aktueller, habe ich jetzt diese Woche mich mal ein bisschen schlau gemacht, das kommt gerade immer mehr auf, ist die sogenannte Digital Afterlife-Industrie. Das ist ein Trend, wo man von Verstorbenen Avatare herstellt. Also künstliche, fiktive Abbilder und die werden dann mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Das heißt, man gibt da Informationen rein, wie aus den Tagebüchern von den Verstorbenen oder von Filmaufnahmen, die man von den Verstorbenen hat. Und damit wird es gefüttert, um dann nachher zu erreichen, dass man sich quasi nochmal mit einem Verstorbenen unterhalten kann. Und es funktioniert dann tatsächlich, dass man dann da anrufen kann zum Beispiel und dann sagt einem, die Stimme hört sich genauso an wie die vom Verstorbenen und die redet dann mit einem oder manchmal kann man sich so ein Abbild machen, so ein Hologramm, um den nochmal zu sehen und es meinen Menschen hilft ihnen, mit dem Tod umzugehen. Das ist eine Industrie, die immer mehr boomt, die aber auch sehr umstritten ist und gerade in den kirchlichen Kreisen wird das diskutiert, wie man sich dazu stellen soll. Ich finde, man kann ja nachvollziehen, dass jemand vielleicht, wenn er sagt, da war noch was offen, da war was noch was unausgesprochen, da möchte ich gern noch was loswerden, dass es dann eine Hilfe sein kann, vielleicht noch jemand mal was sagen zu können, aber das Gegenüber ist ja gar kein echtes Gegenüber. Also selbst die Worte werden sich im Laufe der Zeit nicht verändern, weil die Person sich nicht entwickelt. Es sind ja immer nur die gleichen Informationen, auf deren Basis dieser Avatar da funktioniert. Und außerdem kann man ihn auch nicht anfassen, nicht berühren, gar nichts. Also es ist schon sehr schwierig, wenn man so versucht, mit dem Tod umzugehen. Unser Weg, liebe Gemeinde, ist ein anderer, mit dem Tod umzugehen. Man findet das ewige Leben eben nicht, indem dass man das Sterben verhindert oder es möglichst weit hinauszieht, sondern man findet das ewige Leben, indem man über das Leben hinausblickt. Es ist eben nicht die Verlängerung von diesem Leben hier. Und zum Glück ist das ewige Leben nicht eine Verlängerung von diesem Leben hier, sondern ein ganz anderes Leben, das uns geschenkt ist. Es ist ein Leben, wo wir bei Gott sind, wo wir ihm voll vertrauen, wo wir uns darauf verlassen können, dass er für uns sorgt, wo wir uns ihm unterstellen können. Deshalb hören wir diese Zusage ganz am Ende der Bibel auch heute ganz bewusst, dass dieser Baum des Lebens da für uns noch steht. Der Baum ist ja nicht gefällt worden. Gott hat diesen Baum geschützt, um das ewige Leben zu schützen, aber er ist für uns noch da. Und dieser So wie der Baum der Erkenntnis mit allen anderen Bäumen irgendwann vergehen wird, so wenig wird der Baum des Lebens vergehen. Er steht im Paradies, in dieser paradiesischen Stadt. Und weil dieses Leben hier begrenzt ist, gibt es für uns danach, nach dieser Grenze, das Angebot von den Früchten des Baumes des Lebens zu essen, die wir hier sehen. Das sind die Früchte, die auf uns warten. Das, was da beschrieben wird, dass das ein Baum ist, der Heilung schenken kann, dessen Blätter Heilung schenken für die Völker, die unter ihm zusammenkommen, das ist das, was uns verheißen ist. Dieses Leben ist für uns noch da, weil eben das andere, das Irdische, begrenzt ist. Deshalb dürfen wir auf das vertrauen, was uns zugesagt ist. Und das ist ein Umgang mit dem Sterben, der viel nachhaltiger ist, viel wertvoller ist, der uns ein ewiges Leben zeigt, das ganz anders ist. Ein Leben, das nicht versucht, ohne Gott sein zu wollen und selber damit klarzukommen, sondern das sich von ihm zeigen lässt, was Leben ist. Vom Strom, vom Thron des Vaters gespeist, mit reichlich Früchten am Baum des Lebens. Ein Leben, das nicht nur einfach quantitativ länger ist, das einfach nur verewigt, was wir hier erleben, sondern ein Leben, das qualitativ ganz anders ist. Ein neues, gottgeschenktes Leben. Diese Hoffnung dürfen wir dem Tod entgegenstellen. Und das ist das, was uns auch Kraft gibt in der Trauer, bin ich fest davon überzeugt. Viel mehr als alle technischen Möglichkeiten oder die Ideen, was man da so haben kann. Wir haben einen Blick, der über das Leben hinausreicht. Und das ist das, was uns tröstet, was uns hilft. Das ist das, wo auch der Tod nicht dagegen ankommt. Gegen die Botschaft vom Paradies. Dass wir hören dürfen, dass es den Zugang zum Lebensbaum geben wird für die. Und so hieß es jetzt da, das habe ich euch auch nochmal dabei. Drück schon mal, genau. Für alle die, die gereinigt sind, so hieß es ja da, die dürfen in die Stadt dann rein, in dieses Bild vom Paradies, in die ewige Stadt, bekommt man Zugang, wenn man gereinigt ist und dann eben auch Zugang zu diesem Baum des Lebens. Der Lebensbaum ist da für alle. Für alle, die rein dürfen durch Christus, durch sein Überwinden, dadurch, dass er den Tod überwunden hat, durch das Kreuz. Und das finde ich ja schon auch interessant. Jesus stirbt an einem toten Holz, an einem Baum der Folter, so könnte man es vielleicht sagen, der auf Golgatha auch in der Mitte steht. Im Grunde ist das Kreuz ja ein Symbol des Todes, auch so ein bisschen wie ein Baum, aber durch Jesus wird dieses Symbol des Todes zu einem Symbol für das ewige Leben. Zumindest für alle die, die daran glauben. Zumindest für alle die, die auf das Wort Gottes vertrauen und hören, dass dieses Symbol, das Sie hier vorne sehen, das Symbol des Kreuzes, eben nicht nur das Ende von diesem Leben beschreibt, sondern das, was ein ewiges Leben möglich macht. Hier an diesem toten Baum beginnt für uns das ewige Leben. Und deshalb können wir auch beim Blick auf das Kreuz uns das von Gott zeigen lassen, dass es für uns diesen Baum des Lebens auch gibt. Weil es für Jesus den Baum des Todes gab, gibt es für uns den Baum des Lebens. Den des Lebens in Vollkommenheit, ohne Leid, ohne Tod, ohne Trauer, ohne Ende. Wir werden das gleich singen. Es gibt ein Lied, ein Passionslied, das das so ein bisschen ausdrückt. Holz auf Jesu Schulter. Ich habe gerade schon gemerkt, so arg bekannt ist es nicht, aber es ist umso wichtiger, dass wir es mal wieder singen. Und da heißt es eben, Holz auf Jesu Schulter, das ist eben das Holz des Kreuzes, von der Welt verflucht, war zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. So dürfen wir es gleich singen und uns auch so durch das Lied daran erinnern, dass durch dieses Holz uns der Baum des Lebens geschenkt wird. Und wenn wir danach herausgehen auf den Friedhof und an die Gräber gehen, wie wir es am Ewigkeitssonntag gemacht, wenn wir an die Gräber stehen, von denen, die wir beerdigt haben, dann sehen wir da auch Kreuze stehen. Und dann dürfen wir auch diese Kreuze als Hoffnungszeichen ansehen, weil wir eben diesen Blick mitbringen, der uns darin eben nicht nur das Ende sehen lässt, nicht nur ein Zeichen des Todes vor Augen stellt, sondern eben ein Zeichen des ewigen Lebens. Dann sind diese kleinen Grabkreuze auch für uns wie Lebensbäume, weil wir wissen, dass dieser Lebensbaum im Paradies für uns zugänglich ist durch Jesu Kreuz. Wenn wir diese Botschaft hören heute, dann sind wir nicht länger vom Paradies ausgesperrt. Dann wissen wir um das vollkommene Leben, dann wissen wir, dass Gott uns dieses Leben schenkt, das er eigentlich für uns gemacht hat. Ein Leben ganz ohne Leid, ohne Schmerz. Auch im Weinen gibt es mehr Versuche, mehr als zu versuchen, das selber hinzubringen. Man darf das hören, dieses Wort vom Baum des Lebens. Das ist wichtiger, als alles selber verstanden haben zu müssen, wichtiger als die Erkenntnis immer noch weiter treiben zu müssen. Wir müssen alles verstanden haben. Wir dürfen durchaus auch mit unseren Fragen da stehen, aber wir stehen vor dem Baum des Lebens. Zu dem sind wir eingeladen. Die Tür zum Paradies ist uns geöffnet durch das Kreuz. Und deshalb dürfen wir wissen, die Früchte vom Baum des Lebens dürfen wir wählen. Das, was Gott uns schenken will. Amen.